Alison Jacobs. Staffel 1. Die Kunst der Manifestation.
Hallo Alice.
Hallo Jacobs.
Wir machen jetzt mit Kapitel 8 weiter. Das verhängnisvolle Spiel mit der Fratze.
Ja, Wahnsinn.
Ein recht düsteres Kapitel. Nicht das einzige, aber es hat's ordentlich in sich, oder?
Ja.
Ja, also die Protagonistin ist wieder durch eine Tür gegangen, befindet sich wieder in einem leeren, dunklen Raum. Ich lese mal vor, was dann passiert.
Da bist du ja endlich.
Wer ist da? Fragte ich stotternd und bereute diese Frage sogleich, denn den Anblick, der sich mir daraufhin bot, wurde ich nicht mehr los. Auf einer großen Steinwand erschien im düsteren Licht eine fiese Fratze unter einer schwarzen Kapuze. Fassungslos starrte ich die Fratze an. Das Gesicht war verzerrt und knöchernd, die Haut blass, ja schon fast weiß, die Augen waren blutrot unterlaufen und wirkten hohl. Ich habe sofort, wenn ich das lese, so ein Voldemort in seinen Anfangserscheinungen im Kopf. Also.
Ja, tatsächlich hatte ich den auch im Kopf, als ich in der Szene drin war.
Tatsächlich, ja, der ist auch sofort da.
Also nicht genauso wie Voldemort, aber ähnlich und ja.
Ja, ich lese mal weiter, was mit der Fratze auf sich hat.
Mhm.
Erkennst du mich nicht? Fragte die Fratze.
Nein, woher sollte ich dich kennen? Fragte ich.
Ich bin deine dunkelsten Gedanken, deine grausamsten Taten. Ich bin der Mörder in dir. Ich bin der Vernichter, der Abgrund, der Abschaum, die Angst in dir. Ich bin der, den du in deinen dunkelsten Stunden fütterst. Ich bin die Verwesung, das dürre Land in dir. Ohne mich wärst du nichts, ein Niemand.
Holla, holla, holla. Ist das so, ja? Also wäre man nichts, ein Niemand ohne diesen Abschaum, ohne diese dunkelsten Stunden? Oder ist es einfach jetzt nur eine Behauptung, die die Fratze sagt? Oder was hat es damit auf sich?
Naja, die Protagonistin hat ja im Grunde die Fratze erschaffen. So, und jeder von uns hat so eine Fratze erschaffen, ob er will oder nicht.
Also wir haben alle die dunkelsten Stunden in uns.
Absolut, denn dann wärst du ja ein Heiliger oder eine Heilige, wenn dem nicht so wäre. Denn die Fratze repräsentiert das, was wir nicht sehen wollen, weil wir denken, wir sind ja so harmlos und wir sind so gut. Und das sind wir einfach nicht, denn wir urteilen über andere, wir verurteilen über andere. Wir lästern auch mal, wir ärgern uns, wir beschimpfen andere. Manche verfluchen sogar andere. Also dann würde sich ja jemand niemals über einen anderen ärgern. Das heißt, dann wärst du in meinen Augen erleuchtet und eigentlich schon gar nicht mehr hier, wenn dem so wäre, denn ja, das gehört dazu zum Menschsein.
Also, so wie die wunderschöne ältere Dame,
ja,
die immer sagt, was würde die Liebe sagen, das können wir nicht immer, sondern wir vergessen diesen Satz auch gerne mal, sind in unserer Wut oder genau, was auch immer, und schimpfen und urteilen und verurteilen dann einfach drauf los.
Genau, so ist es.
Ich lese mal weiter, was mit der Fratze passiert. Die Fratze verwandelte sich in ein riesiges Wolfsgesicht, flog auf mich zu und verschlang mich. Dann tauchten plötzlich tausende Personen auf und spielten Szenen aus meinem Leben nach. Es war ein riesiges Stimmengewirr. Der häufigste und durchdringendste Satz war: Du bist schuld, das.
Ja.
Wow, du bist schuld.
Mhm.
Das ist schon sehr hart, weil wenn man sich mal die Frequenzen, in denen wir uns bewegen, in denen wir fühlen, anguckt, dann ist ja laut dieser Frequenztabelle von Hawkins Schuld und Scham das die niedrigste Frequenz, die wir haben.
Ja.
Also tiefer als ich schäme mich oder ich bin schuld, gibt es nicht.
Ja. Wir suchen tatsächlich den Schuldigen immer im Außen und nie bei uns selbst. Und tja, das ist ein Paradox.
Also ich erlebe das ja sehr oft, wenn wir so in Kreativteams sind, wenn es um Co-Kreation geht. Und ich liebe ja diese Vorgesetzten, wenn irgendwas in die Hose geht, dass die immer erstmal fragen, wer ist jetzt schuld? Also die ständige Suche nach dem Schuldigen, die ja aus meiner Sicht, natürlich muss man einmal gucken, was ist jetzt schiefgegangen, um daraus zu lernen, gar keine Frage. Aber diese stoische Suche nach dem Schuldigen, die ist ja in vielen Menschen so wahnsinnig tief verankert.
Ja, weil sich keiner möchte verantwortlich sein für das, was da passiert ist. Und in meiner beruflichen Praxis und auch Vergangenheit, da habe ich immer gesagt, wenn es darum geht, der und der hat das gemacht und der hat das gemacht, habe ich gesagt, das interessiert jetzt überhaupt gar nicht, sondern es interessiert eigentlich nur, wie kommen wir jetzt zu einer Lösung? Punkt aus. Also wie schaffen wir das jetzt, schnell eine Lösung zu generieren für das, was geschehen ist? Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob XY diesen Fehler begangen hat, denn der hat ja eh schon mit dem schlechten Gewissen genug zu tun, dass das eben passiert ist. Und es bringt ja auch gar nichts. Also es ist ja kein Fortschritt da, wenn man den Schuldigen sucht. Also wer sich damit beschäftigt, der verliert ja wahnsinnig viel Energie, Zeit und Ressourcen. Also wir sollten uns immer auf die Lösung konzentrieren. Also was bleibt uns jetzt übrig? Was können wir tun? Was können wir machen? Und da wird man doch gleich wieder kreativ.
Genau, das habe ich auch nie verstanden, warum man eben so viel Energie verschwendet in der Suche nach dem Schuldigen.
Weil ja, es bringt gar nichts.
Für die Zukunft ist es mehr oder weniger völlig egal, wer der Schuldige ist. Ja. Es geht ja erstmal darum, Energie in die Lösung reinzustecken und mit geballter Kraft zu gucken, wie kommen wir denn jetzt da raus aus dieser Problematik, die wir da erschaffen haben. Genau, aber solche Menschen, die gucken einen wahrscheinlich blöd an, wenn man dann irgendwie fragt, und was würde die Liebe dazu sagen? Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Frage für solche Menschen. Also für so eine Frage, was würde die Liebe sagen, braucht man schon sehr viel Training vorneweg.
Oder? Ja, absolut, absolut. Da musst du schon sehr bewusst sein.
Okay, gut. Ja, so eine einfache Frage braucht doch so viel Bewusstsein. Das ist doch erstaunlich, oder?
Ja, tatsächlich. Also man muss sich wundern, aber es ist so.
Schauen wir mal, wie es mit der Fratze weitergeht.
Mm.
Ich hatte sie verurteilt, weil sie nicht aus meinen Vorstellungen entsprachen, weil sie mich ausgegrenzt hatten, weil sie mich belogen und betrogen hatten. Plötzlich schämte ich mich. Ich senkte den Kopf und die Wolfsfratze spuckte mich aus. Siehst du nun, was ich meine? Glaubst du immer noch, dass du eine Heilige bist? Mit jeder Verurteilung hast du mich wachsen lassen. Mit jeder Verurteilung bin ich mächtiger geworden. Du hast mich gut genährt, lachte das Wolfsgesicht und nahm wieder die Gestalt der vorherigen Fratze an.
Mhm.
Das ist das, was du gesagt hast. Wir verurteilen alle. Und je mehr wir verurteilen, du hast es ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, dass wir diese beiden Wölfe in uns haben und man immer sich fragen muss, welchen Wolf nähre ich denn jetzt?
Genau.
Das steckt dahinter. Ja, wir sind schnell in den Verurteilungen. Wir sind schnell in diesem, ja, ich stelle mich über andere, auch wenn man vielleicht denkt man, ist das Opfer, ist man doch schnell auch als Opfer Täter, oder?
Ja, und ganz schlimm ist dann der Retter, ne? Der ja sich da repräsentiert als den Heiligen Gral und alles richtet.
Der Retter, den gibt's auch noch. Also es gibt das Opfer, den Täter und den Retter.
Und den Beobachter.
Und den Beobachter. Okay, kannst du diese vier Konstellationen nochmal... Also wie ist das genau?
Naja, also es gibt ein Opfer, der den Täter beschuldigt sozusagen, dass der dafür verantwortlich ist, dass er das Opfer ist. Und dann kommt einer daher, der ist der Retter und sagt, komm, ich hol dich da raus, weil du selbst nicht in der Lage bist, das zu lösen, stelle ich mich über dich und helfe dir gerne weiter. Und das ist so ein Dreiecksspiel, was wir gerne spielen im Leben. Häufig kommt es ja vor, dass einer am Arbeitsplatz, der ist das Opfer, der hat mir das gemacht oder der hat mir jenes gemacht und der hat das gesagt und der hat dies getan. Und da haben wir schon den Täter in einem Betrieb zum Beispiel, der sich auslässt an anderen und dann kommt der Nächste und sagt, ich rette euch hier alle und letztendlich stellt er sich über alles in diesem System und das funktioniert natürlich nicht und der beobachtet, was zwischen den Dreien passiert sozusagen, der erkennt sehr, sehr schnell, um was es wirklich geht. Die anderen sind so mit dem Thema befangen, dass sie nicht mehr wissen, worum es wirklich geht.
Ja, und dann kommt plötzlich Scham ins Spiel und ich merke gerade, dass ich, wenn ich so an meine Vergangenheit mich erinnere, dass ich doch sehr oft die Rolle des Retters übernommen habe, als jemanden, der Konflikte schwer aushalten kann, auch Konflikte von anderen schwer aushalten kann, ein sehr, ja, ein harmoniesuchender Mensch bin, der auch immer sehr gerne vermittelt und sowas und sich dann auch gut fühlt, wenn er sich vermittelt. Ja, das ist so die Retterrolle, ne?
Mhm. Ja.
Ich werde das mal neu betrachten, diese Rolle, in der ich mich eigentlich immer gut gefühlt habe.
Ja, natürlich, der Retter fühlt sich immer gut. Der ist ja wie so ein Heiliger, der hat das im Griff und der Wohltäter sozusagen. Und ganz spannend, anstatt zu sagen, ich traue dir zu, dass du das schaffst und vielleicht und dann zu sagen, ich unterstütze dich. Das ist ja was ganz anderes.
Ja, es ist sehr interessant. Auch da sind wir wieder in dieser hermetischen Gesetzgebung drin, dass alles immer zwei Seiten hat. Also das Gesetz der Polarität.
Ja? Immer.
Also auch der Retter hat eine dunkle Seite,
wo er im
Nebel läuft.
Genau.
Und merkt, dass er, wenn der Nebel fällt, alleine ist.
Ja, und tatsächlich suchen wir immer einen Retter im Außen. Also immer jemanden, der das richtet. Ne? Also man gibt die Verantwortung ab an jemanden oder eine Organisation oder was auch immer, die das bitte richten mögen, dass die das erledigen, dass da einer kommt und sagt, hier, ne, ich habe das Wundermittel. Und darauf beruhen sich viele.
Okay, lesen wir weiter und gucken mal, was jetzt weiter passiert. Du hältst daran fest, du wirst sie nicht los. Du willst frei sein und nach vorne gehen, deine Türen für das Licht öffnen. Wenn du an all dem festhältst, hast du gesehen, wie viele Menschen du festhältst? Ich dachte nach. Was tut man denn, wenn die Gedanken immer und immer wieder um ein und das gleiche Thema kreisen, fragte ich. Also es geht darum, dass man an einen Menschen festhält oder Menschen festhält, die einem nicht gut tun. Also der das Opfer an dem Täter festhält, der Retter jetzt vielleicht sogar an beide festhält. Genau, wie viel Energie haftet da noch an dir dran?
Ja, unbewusst, ne? Also wir denken, wir haben so viel losgelassen, aber das haftet eben auch, also jede eigene Verurteilung, die man an andere gerichtet hat, haftet eben auch an einem. Ne? Also man denkt immer, man muss anderen vergeben für das, was sie getan haben oder dieses Unrecht, was geschehen ist. Aber an erster Linie muss man sich auch selbst vergeben für seine eigenen Verurteilungen, für seine eigenen Handlungen, die vielleicht nicht so korrekt waren.
Also wenn man sowas hat, dann kreisen die Gedanken immer um das gleiche Thema und man steckt dann fest, man kommt nicht mehr weiter voran. Ich lese mal weiter, wie es mit diesem Gedankenkarussell weitergeht.
Ja, ganz kurz würde ich da tatsächlich noch was zu sagen. Wenn man das hat, dass man einen Gedanken hat, der sich da immer kreist um etwas, der hilft es tatsächlich, sich mal als Person sozusagen Betroffenen rauszunehmen, um zu gucken, um was geht es denn wirklich? Also geht es hier wirklich um mich oder geht es hier eigentlich um was ganz anderes? Und dann wird es leichter und dann kannst du es wahrscheinlich eher gehen lassen. Ich bringe mal so ein konkretes Beispiel. Also angenommen, du hast einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, die macht dir das Leben schwer. So, und das belastet dich so sehr, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. So. Und wenn man das jetzt mal genau betrachtet, dann würde es zum Beispiel keinen Unterschied machen, ob er oder die da sitzt, sondern wenn ein neuer Mitarbeiter reingehen würde an diese Stelle, dann würde genau das Gleiche passieren. Und es hat meistens nichts mit der eigenen Person zu tun, sondern mit dem, was der andere ist und verkörpert.
So ein Beispiel kommt jetzt quasi in deiner Geschichte. Ich lese mal weiter. Mhm. Deine Gedanken kreisen nur noch um diese eine Person, Tag und Nacht. Das raubt dir Kraft und du bist erschöpft. Du hängst in der Spirale der niedrigen Frequenz von Wut fest und vergiftest dich von innen. Alles wird auf diese eine Person projiziert. Ich schluckte. Diese Person gab es tatsächlich. Und als Alice mit den Fingern schnippte, hatte ich sie auch plötzlich vor mir. Sie löste sich förmlich aus der Fratze und stand mit ihrem fiesen Grinsen vor mir. Szymanski, der narzisstische Typ, den ich je kennengelernt hatte. Warum musste Alice ausgerechnet ihn herausziehen? Und warum heißt der Szymanski? Gab es ein Szymanski?
Nein. Es gab, also die Person gab es wirklich, hieß natürlich nicht Szymanski, aber ich fand den Namen einfach so lustig, dass er mir in dem Moment in den Sinn kam. Und somit war die Figur Szymanski geboren.
Ja, Szymanski, ein narzisstischer Typ.
Ja.
Also die Narzissten in der Welt, sowohl Männer, es gibt ja sehr viele männliche Narzissten, aber es gibt natürlich auch Frauen, die narzisstisch sind.
Ja,
die
sehr viele.
Die sind nicht so offensiv, meiner Erfahrung nach, wie Männer. Also Männer sind da manchmal ein bisschen kraftvoller, direkter und Frauen können da versteckter, verspielter, auf jeden Fall versteckter sein.
Aber ja, das für den einen mag das versteckt sein, für die anderen ist es offensichtlich. Nur die Frage ist, möchte man das sehen?
Das stimmt. Ja, und die Welt ist ja voller Narzissten. Also es gibt ja eine stetig steigende Zahl von Narzissten in den letzten Jahrzehnten. Ja, die machen einem das Leben schwer. Also wie kommt man denn da raus aus so einer Nummer? Also wenn man einem Narzissten ausgeliefert ist oder wenn man eine Person hat, wo die Gedanken die ganze Zeit drumherum kreisen, wie schafft man denn, sich davon zu befreien, gedanklich?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil, also die sind ja sehr einfallsreich. Ne, und sehr, sehr manipulativ. Da musst du so einen wachen, bewussten Geist haben. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig.
Wie war das denn bei deinen Persönlichen? Du hast ja schon gesagt, dass du einem Narzissten begegnet bist und wahrscheinlich war es nicht der Einzige. Wahrscheinlich bist du schon mehreren Narzissten in deiner beruflichen Laufbahn begegnest, die einem das Leben schwer machen. Was war denn dann immer so deine Konsequenz dann daraus?
Ja, das kommt immer auf die Stufe drauf an des Narzissten. Ne? Also manche sind ein bisschen, ich sag mal, es ist stärker ausgeprägt als bei dem anderen, wenn das nicht ganz so stark ausgeprägt ist, aber trotzdem vorhanden ist, dann kann man da auch drüber lachen. Selbst bei einem starken Narzissmus kann man auf der einen Seite lachen, auf der anderen Seite machen die einem natürlich wahnsinnig das Leben schwer, weil die setzen ja so viele kleine Brände in einem Unternehmen, dass du ständig nur am Löschen bist und nicht mehr zu deiner Arbeit kommst und alle anderen im System im Grunde auch nicht mehr ihrer eigentlichen Arbeit nachkommen, sondern mit tausend Sachen beschäftigt sind, nur nicht mit dem, wo sie eigentlich beschäftigt sein sollen. Und die stiften immer Unruhe und das machen sie sehr, sehr geschickt, dass sie eigentlich das Sternchen im Unternehmen sind und gleichzeitig der größte Unruhestifter. Und ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man das von sich loslösen. Ne? Also wenn man jetzt, am besten ist, wenn du nicht so ganz emotional bist, dann kannst du dich davon noch weiter von entfernen. Aber wenn man natürlich ein emotionaler Mensch ist, dann kann das körperliche Auswirkungen haben. Und ich bin, sage ich jetzt mal, jemand, der sehr, sehr viel verträgt. Ne? Also ich kann auch gut Kontra geben, so ist es nicht. Also ich wirke immer so ein bisschen harmlos. Deswegen glauben diese Menschen meist, dass sie in mir vielleicht ein Opfer gefunden haben und stellen schnell fest, dass sie den größten Gegner haben in dem Fall.
Der Caracas, ne? Wenn du mich anmachst, mach ich dich platt.
So ist es, denn die Butter vom Brot lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Und also ich glaube, ein einziges Mal in meinem Leben bin ich aus einem Unternehmen freiwillig rausgegangen, weil es einfach nicht tragbar war. Also nicht tragbar war für das, was ich verantworten muss und kann und schon gar nicht für mich selbst, wenn das so ein bisschen auf die Gesundheit geht und das Ganze auch, sag ich jetzt mal, unterstützt wird. Ne? Also wenn das Unternehmen das gerade gut findet, dass es sozusagen eine narzisstische Führung hat und wenn die Führung sozusagen von der Geschäftsführung an jemand anderen abgegeben wird, wo es nicht hingehört, dann wird's richtig tricky, wenn man da jemanden so vorschickt, um sich dahinter zu verstecken, dann kann ich nur sagen, schaut, wie gut kannst du dich abgrenzen und ansonsten such dir was Neues, ja.
Das sind ja auch mal die großen Herausforderungen in den Firmenaufstellungen. Also wenn da wirklich eine narzisstische Person in diesem System drin ist, dann wird es immer sehr, sehr heikel.
Vergiftet das Klima und du musst bereit sein, auch solche Menschen entweder rauszunehmen oder sie neu zu positionieren und ihnen weniger Macht geben. Und da fängt's ja an. Wie weit bist du bereit, Veränderungen vorzunehmen? Und traust du dir das als Unternehmer tatsächlich zu? Und ja, ich habe auch den ein oder anderen Satz auch mal gehört, dass man setzt sie bewusst ein, weil das auch gut tut, andere Menschen anzutreiben. Und da habe ich eine ganz andere Theorie und auch Praxis dazu. Man muss Menschen überhaupt nicht antreiben, wenn man eine gute Führung ist. Dann geschieht das, dann machen die das so gerne für dich und die sind so viel produktiver und die kannst du nachts um 12 anrufen und die würden dir immer helfen und zwar nicht aus der Angst. Und je weniger Angst Menschen haben, umso weniger Fehler machen sie.
Natürlich. Das ist ja auch in jedem kreativen Prozess so. Also man kann Menschen nicht unter Druck zur Kreativität zwingen. Das ist einfach nicht möglich. Natürlich sind wir in der Not auch kreativ, aber es ist was völlig anderes, wenn man wirklich aus der Liebe heraus, aus der Gemeinschaft heraus, mit all seiner Begeisterung ko-kreativ ist, ist was ganz anderes, als wenn man unter Zwang irgendwelche Ideen entwickeln muss. In deinem Buch schlägt Alice eine sehr schöne Möglichkeit vor, wie man mit solchen Personen, die einem die Nächte vielleicht schwer machen oder um die sich die Gedanken kreisen, wie man ja damit auch was Positives machen kann. Mhm. Ich lese mal kurz vor, welchen Tipp Alice für die Protagonistin hat. Du sollst erkennen, was durch sein Handeln Gutes für dich entstanden ist. Wofür kannst du in ihm Nachhinein dankbar sein? Fragte mich Alice. Also wenn du mal an deine Narzissten denkst, und du hast ja schon gesagt, du hast sogar schon einmal ein Unternehmen verlassen deswegen. Mhm. Das war ja in dem Moment mit Sicherheit nichts Gutes. Was kannst du, jetzt sind wir bei dem großen Ganzen, im Nachhinein ist da schon etwas, wo du sagst, ja, auch diese narzisstischen Menschen hatten zumindest für mich ganz persönlich, für meine Entwicklung etwas Gutes.
Absolut, absolut. Also diesen Menschen bin ich tatsächlich dankbar, denn ohne sie hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Ne? Man besucht dann vielleicht eine neue Fortbildung. Und selbst wenn man ein neues Unternehmen wechselt, Wahnsinn, was man da wieder für Menschen kennenlernt, dass man selber die Karriereleiter wieder weiter raufsteigt, dass man, also es ist eigentlich, muss man es als Geschenk sehen. Also im ersten Moment siehst du es überhaupt nicht als Geschenk. Aber manchmal würdest du einfach Dinge nicht machen, wenn das nicht passiert wäre. Also, denn wenn ich all meine Erlebnisse in meinem Leben nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich diesen Roman auch nie geschrieben und hätte gar nicht so viel zu erzählen und wäre inzwischen auch nicht so weit gereift, ja. Also, ich sag immer, du entwickelst dich nicht immer nur durch Menschen, die dir wohlgesonnen sind weiter, sondern auch durch Menschen, die dir eben Steine in den Weg legen, denn dann holst du nochmal so richtig deine Ressourcen auch nochmal raus. Nicht immer förderlich für den Moment, aber im Nachgang sicherlich schon.
Also ich bin dem Schimanski auf jeden Fall sehr dankbar, dass er uns dieses schöne Kapitel geschenkt hat, bereichert hat. Ja, also ganz einen abschließenden Absatz möchte ich noch lesen, weil da geht es nämlich genau darum, um diese Vergebung. Mhm. Weil manchmal sind die Verletzungen ja so tief, ja. Und dass man sagt so, nein, vergeben kann ich dir nicht, aber ich kann dich vielleicht da lassen jetzt, wo du bist, und das ist gut genau. So. Ich lese mal vor, was hier noch zum Ende des Kapitels steht. Ich kann es nicht, nicht jetzt. Ich habe zwar deine Worte verstanden, aber als ich den Typen eben sah, kamen mir die ganzen Gefühle wieder hoch, die Angst, die Wut, das Ausgeliefertsein, antwortete ich. Das ist okay. Wenn es dir jetzt nicht möglich ist, dann vielleicht ein anderes Mal. Für heute ist es genug.
Ja.
Man muss nicht immer gleich vergeben. Darum geht es gar nicht. Nein. Aber man kann anerkennen, was ist.
Genau.
Man kann anerkennen, dass es auch etwas Gutes hat. Das ist schon ein Riesenschritt. Und man kann denjenigen da lassen, wo er ist.
Ja, und es geht auch, man muss diesen Menschen auch nicht vergeben für das, was sie getan haben. Aber man kann sich selbst vergeben oder dieser Situation vergeben, dass daraus eben was anderes Schönes entstanden ist. Und dann wird's leichter.
Sehr schön. Und ich würde sagen, für heute ist genug.
Ja.
Das war sehr schön. Und ich freue mich, in der nächsten Woche ein bisschen mehr über das Genogramm, heißt es, ist es richtig, zu hören.
Ja.
Du hast es ja schon angedeutet, dass du das in deinem Buch eingearbeitet hast, und genau das kommt im nächsten Kapitel vor. Und hört wieder rein, wenn ihr Tom Vogt sagen hört.
Alice and Jacobs. Staffel 1. Die Kunst der Manifestation.